Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Es ist sehr schade, dass es so weit gekommen ist. Wir waren alle gleich. Ich habe in der Ukraine studiert, dann 40 Jahre lang in Russland gearbeitet. Schade ist überhaupt, dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist.
Die 64-jährige Ljudmila, die ist eine von Zehntausenden Schaulustigen, die die große Militärparade heute in Moskau zum 77. Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland auf keinen Fall verpassen wollte. Sie sagt, sie sei zwar betrübt über den Krieg mit der Ukraine, der in Russland ja nur als Spezialoperation bezeichnet werden darf, aber die Militärparade, die findet sie gut, das hat sie auch gesagt, die erweckt in ihr ein Gefühl von Stärke. Ich bin Katja Bigalke und wir fragen in dieser Weltzeit heute, was bedeutet das eigentlich? Diese symbolische Überhöhung des Militärischen, des Krieges an einem Tag, an dem einst in erster Linie der vielen Opfer Russlands im Zweiten Weltkrieg gedacht wurde. Florian Kellermann ist unser Russland-Korrespondent und er hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.
Поздравляю вас 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Russland hat heute wieder einmal seine militärische Stärke zur Schau gestellt. Kolonnen von Militärfahrzeugen und Waffen fuhren über den Roten Platz in Moskau. Mit dabei Langstreckenraketen, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden und im Zweifelsfall bis nach Washington fliegen können. Präsident Wladimir Putin trat mit Schutzweste unter dem dunkelblauen Parka ans Rednerpult. Er verglich den russischen Angriffskrieg in der Ukraine mit dem Zweiten Weltkrieg. Zu den Soldaten sagte er:
Heute verteidigt ihr das, für das eure Väter, Großväter und Urgroßväter gekämpft haben. Der höchste Sinn im Leben war für sie die Sicherheit und das Wohlergehen der Heimat. Auch für uns, ihre Nachfolger, ist der wichtigste Wert, die Unabhängigkeit Russlands zuverlässig zu verteidigen. Diejenigen, die während des Vaterländischen Kriegs den Narzissmus besiegt haben, haben uns ein ewiges Beispiel für Heldentum gegeben. Wir werden uns immer mit ihnen vergleichen. Ehre unseren heldenhaften Streitkräften für Russland, für den Sieg.
Hurra! Die Militärparade unmissverständlich eine Drohgebärde. Russland gibt der Welt zu verstehen, niemand ist vor uns sicher. Seit des russischen Überfalls auf die Ukraine tönt diese Botschaft noch lauter aus Moskau. Besonders eindringlich haben das die Propagandajournalisten des Kreml im staatlichen Fernsehen kommuniziert. Mal zeigen sie, wie viele Sekunden Atomraketen brauchen, um von Kaliningrad nach Berlin oder Paris zu fliegen. Mal drohen sie einem NATO-Mitglied direkt, wie der Star-Propagandist Dmitri Kiselow gegenüber Großbritannien.
Die Insel ist so klein, dass eine Rakete vom Typ Sarmat genügt, um sie ein für alle Mal zu versenken. Eine andere Variante, die Unterwasserdrohne Poseidon. Der Gefechtskopf hat eine Sprengkraft von 100 Megatonnen. Die Explosion erzeugt eine Welle von bis zu 500 Metern Höhe, die zudem noch eine extreme Dosis an Radioaktivität mit sich bringt. Wenn sie über die britische Insel hinwegfegt, hinterlässt sie eine radioaktive Wüste.
Eine martialische Sprache, an die sich die Russinnen und Russen in den vergangenen Jahren gewöhnt haben. Das Signal, das sie an die Menschen sendet, ihr seid Teil eines der mächtigsten Staaten der Welt. Für viele Bürger sei das nach wie vor wichtig, sagt die Soziologin Jana Kurpiec. Sie arbeitet am Zentrum für Jugendforschung der Höheren Wirtschaftsschule in St. Petersburg.
Diese Idee, einem mächtigen Staat anzugehören, ist vor allem in den depressiven, unterentwickelten Regionen von Russland sehr bedeutsam. Die Menschen dort suchen nach Stabilität. Und Stabilität erwarten die Russinnen und Russen vor allem vom Staat. Außerdem verleiht diese Idee den Menschen Selbstwertgefühl, weil sie einer großen Gemeinschaft angehören.
Für Jana Kurpiec zeugt dieses Phänomen auch davon, dass die russische Gesellschaft gerade in den abgehängten Regionen stark atomisiert sei. Das Bild, das Russen gerne von sich zeichnen, das Bild von engen zwischenmenschlichen Beziehungen, sei also falsch, sagt sie. Der 9. Mai und die Parade auf dem Roten Platz nehmen im Mythos des mächtigen Russlands eine immer wichtigere Rolle ein. Das sei vor allem seit 2014 zu beobachten, seit der Annexion der Halbinsel Krim, sagt der Historiker Andrei Zubov.
Erst 1965, 20 Jahre nach Kriegsende, wurde der 9. Mai in der Sowjetunion wieder als Feiertag begangen. Damals ging es dabei vor allem darum, der Gefallenen zu gedenken. Schriftsteller nannten das eine Feier mit Tränen im Gesicht. Das ist verschwunden. Heute ist die Feier ein Triumph der Stärke. Sie erinnert an Stalins Militärparaden. Alle sollen sich vor Russland fürchten.
In diesem Jahr habe diese Entwicklung ihren Höhepunkt erreicht, so Andrei Zubov. Am deutlichsten sehe man das daran, dass keine ausländischen Politiker eingeladen waren, nicht einmal der mit Putin verbündete belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko. Diese Militarisierung ziehe sich durch alle Bereiche des Staats, so der Historiker Zubov. Er kann dazu die Geschichte einer Bekannten erzählen. Möge immer die Sonne scheinen, ein Antikriegslied aus sowjetischen Zeiten. Zubovs Bekannte wollte, dass die Kinder es im Kindergarten singen.
Die Kinder dort, 4-jährige Kinder, mussten zum 9. Mai so ein trauriges Lied lernen. Ein neues Lied zum Krieg in der Ukraine. Da heißt es, heute liegen unsere Männer wieder in der ukrainischen Erde begraben, getötet von Nazis. Als eine Mutter gesagt hat, ihr Kind wird das Lied nicht singen, sondern lieber das Lied, möge immer die Sonne scheinen, hieß es, das komme nicht in Frage und gegen sie könne ein Strafverfahren eingeleitet werden.
Auch in den Schulen und den Universitäten versucht der Kreml, die jungen Menschen auf den Krieg einzuschwören. Unterrichtsstunden und Vorlesungen fallen aus. Stattdessen müssen sich Schüler und Studierende versammeln und werden von Lehrern, Dozenten oder einfach von Verwaltungsangestellten indoktriniert. Leonid Scheidorow, 19 Jahre alt, studiert an der Russischen Akademie für Nationalökonomie in St. Petersburg.
Bei diesen Versammlungen versuchen sie irgendwie diesen Krieg zu erklären. Sie erzählen Märchen, vergleichen die Situation jetzt mit dem Zweiten Weltkrieg. Wir müssten uns verteidigen. Außerdem hängen sie in den Universitätsgebäuden dieses Z-Zeichen auf. Weil ich das kritisiert habe, sollte ich exmatrikuliert werden. Viele Studierende werden wegen ihrer Ansichten jetzt exmatrikuliert.
Scheidorow, der sich selbst als Marxist bezeichnet, kämpfte schon im Gymnasium gegen militaristische Indoktrinierung. Er gründete eine Schülergewerkschaft, die sich gegen patriotischen Unterricht wendete.
Den Unterricht hielten Popen, also Geistliche der orthodoxen Kirche, außerdem Soldaten und Vertreter der Jugendorganisation Junarmia, Junge Armee. Sie sprachen vom großen Russland, das viele Feinde hat. Außerdem sollten wir lernen, mit dem Luftgewehr zu schießen. Dafür wurde ein extra Raum eingerichtet.
Doch Leonid und seine Mitstreiter hätten erfolgreich gegen diesen Unterricht gekämpft. Sie boykottierten ihn und organisierten zur gleichen Zeit Philosophievorlesungen. Schließlich habe sich die Schulleitung auf ihre Seite gestellt und den patriotischen Unterricht wieder gestrichen. Die Hymne der Junarmia, der jungen Armee. Ihr Motto, Russland dienen, ihr offizielles Ziel, eine militär-patriotische Ausbildung. Verteidigungsminister Sergei Shoigu rief sie vor 6 Jahren ins Leben. Heute hat die Junarmia nach eigenen Angaben über 1 Million Mitglieder zwischen 8 und 18 Jahren. Einer, der sie von Anfang an unterstützt hat, ist der heute 37-jährige Max aus Moskau. Seinen Nachnamen will er nicht nennen.
Мне понравилась идея.
Mir hat die Idee gefallen, so patriotische Organisationen gibt es doch in jedem Land. Und dann mit einer solchen Verbreitung im ganzen Land, selbst in den entlegensten Orten haben die Menschen davon gehört.
Aber warum rennen die Kinder im Reklamevideo der Jun Armia in Uniformen und mit Plastikmaschinenpistolen durch das Bild? Wozu lernen sie schießen? Wozu der militärische Drill?
Unser Land ist groß, enorm groß, und wir müssen es verteidigen. Wir haben ein riesiges Land und riesige Ressourcen. Wenn Deutschland so groß wäre, gäbe es dort eine ähnliche Organisation mit 10-mal so vielen Mitgliedern.
Max gründete, kaum dass es die Jun Armia gab, eine entsprechende Gruppe im russischen sozialen Netzwerk ВКонтакте. Mitglieder begannen, ihm Fotos von sich zu schicken, von Freizeitlagern und Appellen, in Uniformen oder im Sporttrikot. Junge, fröhliche, stolze Gesichter. Bald gehörten über 10.000 der Gruppe im Internet an. Heute allerdings fordert die Jun Armia ihre Mitglieder dazu auf, Briefe an die Soldaten in der Ukraine zu schreiben. Max fühlt sich getäuscht. Der Angriff auf ein anderes Land, das wollte er nicht mittragen. Er veröffentlichte einen Post gegen den Krieg in der ВКонтакте-Gruppe. Wenige Stunden später wurde sie geschlossen. Nur seine wesentlich bescheidenere Gruppe auf Facebook besteht noch.
Ich habe allen, die mich in den vielen Jahren kontaktiert haben, geschrieben, dass unsere Nation gegen die Ukraine Krieg führt, dass womöglich ehemalige Mitglieder der Jun Armia im Krieg sind. Von keinem habe ich eine Antwort bekommen. Dabei waren das hunderte Mails an ganz verschiedene Leute.
Auch bei der Parade auf dem Roten Platz heute waren Angehörige der Jun Armia vertreten. Sie marschierten in hellbeigen Uniformen und roten Mützen. Seit einigen Jahren also versucht der Kreml, die Gesellschaft auf Militarismus einzuschwören. Mit Erfolg? Darüber sind sich die Expertinnen und Experten nicht ganz im Klaren. Die Jugendsoziologin Jana Kurpietz weist darauf hin, dass die junge Generation dem Krieg deutlich kritischer gegenüberstehe als die ältere.
Dieser Zwang zum Patriotismus kann auch dazu führen, dass die jungen Menschen sich abgestoßen fühlen. Sie sehen, ihnen werden Dinge erzählt, die einfach nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Es ist kein Zufall, dass bei den Antikriegsdemos vor allem junge Leute sind. Die patriotische Erziehung hatte vielleicht einen ganz anderen Effekt, als der Staat es wollte.
Auch der Historiker Andrei Zubov beobachte die Reaktion der Russinnen und Russen auf den Krieg genau. Und auch er kommt zu dem Schluss, dass er die Menschen eher verunsichere. Patriotische Euphorie könne er kaum erkennen.
Wenn ich in diesen Tagen durch Moskau spaziere, sehe ich an den Autos nicht diese Aufschriften wie in den vergangenen Jahren vor dem 9. Mai. Nach Berlin stand da oft oder wir werden beim nächsten Mal wieder siegen. Die Leute freuen sich nicht über den Krieg, sie sind auch nicht dagegen, sie können es einfach immer noch nicht wirklich glauben. Auch diesen Buchstaben Z sieht man selten. An städtischen Bussen ja, aber kaum an privaten Pkw.
Expertinnen wie Jana Kurpietz geben allerdings zu bedenken, im Moment sei es kaum möglich, fundierte Angaben zu machen. Der Krieg verändere alles. In welche Richtung er die Gesellschaft verändere, sei überhaupt noch nicht abzusehen.
Genauso wenig, wie sich derzeit absehen lässt, in welche Richtung sich der Krieg selbst weiterentwickelt. Nach der Rede von Kreml-Chef Wladimir Putin auf dem Roten Platz heute zum 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland hat das russische Verteidigungsministerium jedenfalls erstmal verkündet, in den vergangenen Stunden mehr als 200 Angriffe auf die Ukraine lanciert zu haben. Und dabei seien angeblich insgesamt 350 ukrainische Soldaten getötet worden. Angaben, die sich wie so oft nicht unabhängig überprüfen lassen. Ich würde An dieser Stelle jetzt aber nochmal auf Putins Rede zurückkommen, die ja wegen des russischen Angriffskriegs mit besonderer Besorgnis erwartet worden war. Und über die spreche ich jetzt mit Johannes Grodzki, Europawissenschaftler an der Uni Bamberg und ehemaliger Russland-Korrespondent. Herr Grodzki, vielleicht erstmal ein persönlicher Eindruck. Wie erleben Sie denn als langjähriger Russland-Kenner die letzten Wochen seit Ausbruch des Krieges? Wie hat sich für Sie Ihr Blick auf das Land verschoben?
Es gibt nur einen Ausdruck dafür. Das ist tiefste Enttäuschung. Ich habe gerade die letzten 10 Jahre sehr viel investiert in den Petersburger Dialog, in Kooperationen mit russischen Universitäten, mit der Akademie der Wissenschaften, überall viel Verständnis gefunden. Und jetzt ist es wie eine wirklich kalte Dusche. Und ich habe das auch nicht vorhergesehen, obwohl natürlich ich wie viele andere auch die gesamten Putin-Äußerungen gelesen haben. Aber ich muss auch gestehen, ich habe es nicht so ernst genommen, wie wir es hätten ernst nehmen müssen.
Vor ein paar Wochen hatte man ja noch spekuliert, dass der russische Präsident Wladimir Putin an diesem heutigen Tag des Sieges in Russland einen Sieg in der Ukraine verkünden wollen würde. Das hatte sich ja auch angesichts der hohen Verluste der russischen Armee vor Ort und auch dieser doch recht schleppenden Offensive schon zerschlagen. Dann hatte man die Sorge formuliert, dass Putin bei der Rede nun vielleicht eine General- oder zumindest eine Teilmobilisierung verkünden könnte. Das ist auch nicht passiert. Letztendlich hat Putin erstmal gar nicht viel Neues gesagt, so mein Eindruck. Er hat die NATO beschuldigt, für diesen Krieg verantwortlich zu sein und die Ukraine auch des Narzissmus beschuldigt. Wie ist denn das zu bewerten?
Also es fällt ja schon mal auf, was er alles nicht gesagt hat. Er hat kein einziges Mal den Namen Ukraine in den Mund genommen. Er hat die strategischen Interessen, wenn man davon reden darf, immer begrenzt auf Donbass und Krim, die er ja bereits schon längst vereinnahmt hat. Ganz im Gegenteil hat er sogar manche Dinge gesagt, die für uns sehr überraschend sind. Er hat beispielsweise gesagt, wir ehren alle Soldaten der alliierten Armeen, die Amerikaner, Briten, Franzosen. Und dann, wir sind stolz auf die Heldentaten der amerikanischen Veteranen. Das heißt, er hat noch einmal so einen großen Brückenschlag gemacht und sagt, damals waren wir alle eins und heute sind wir geteilt, weil eben Amerika so exklusiv die Weltherrschaft anstrebt und Russland einen völlig anderen Charakter hat. In diesem Hinsicht hat er eigentlich so eine Art Schlussstrich gezogen hinter das Vermächtnis, dass man diesen Krieg gemeinsam gewonnen und den Faschismus bekämpft hat. Und jetzt stehen wir eben als Feinde gegeneinander. Aber er hat nicht so aggressiv gesprochen und ist auch nicht so martialisch aufgetreten, wie wir es von anderen seiner Äußerungen kennen. Das hat mich heute tatsächlich etwas verwundert. Er wirkte fast etwas zurückgenommen.
Und wie würden Sie das deuten?
Nun, deuten sollte man das nicht unbedingt. Ich habe mir dann natürlich noch angeschaut, die Niederlegung des Kranzes, gerade mal der Unbekannte des unbekannten Soldaten und vor allen Dingen die Ehrung der Heldenstädte. Das ist aus russischer Sicht sehr, sehr wichtig. Und dann sieht man wirklich sehr betont mit der Kamera, wie er auf die Stadt Kiew zugeht, auf die Stadt Sewastopol, auf die Stadt Odessa und legt dort Blumen nieder. Das sind also symbolische Sarkophage mit Erden aus diesen Städten, die unterhalb des Kreml im Alexandergarten stehen. Und er gibt somit ein ganz klares Signal, ich verneige mich vor diesen Städten, aber gleichzeitig beanspruche ich auch diese Städte als Teil unserer, in dem Fall russischen Geschichte. Und was er in der Tat gemacht hat, ist das, was die gesamte Sowjetunion geleistet hat, zurückzuführen auf das, was heute eigentlich Russland ist. Er sieht Russland als Rechtsnachfolger der Sowjetunion und damit beansprucht er eben auch das Recht, exklusiv sozusagen den Sieg über den Faschismus zu feiern.
Was Putin ja bei seiner Rede dann doch explizit erwähnt hat, das sind die Verluste seiner Truppen in der Ukraine. Er hatte auch den Angehörigen, also der schon gestorbenen Soldaten, finanzielle und materielle Hilfe versprochen. Ist das so ein Zeichen, dass das Leiden und auch die Trauer um die Opfer auf der eigenen Seite nun doch in Russland angekommen ist?
Ganz besonders heute ist das deutlich geworden, weil er ja diese Schweigeminute eingelegt hat, wo er dann eben aufgestanden ist. Alle sind mit ihm aufgestanden und mit Sekundenschlag ist dann diese Minute sozusagen runtergezählt worden, wo alle geschwiegen haben. Er hat das schon öfter gemacht, im Fernsehen auch bei Sendungen, wenn er sozusagen über eine Art Zoom-Kommunikation mit seinen Leuten geredet hat, hat er sogar vor dem Fernsehen solche Schweigeminuten eingelegt. Dann hat er natürlich heute oder gestern war das, glaube ich, noch ein Gesetz unterschrieben. unterschrieben für die finanzielle Besserstellung dieser Kriegsopfer. Ja, das ist ein großes Thema. Ich bin über einen Telegram-Kanal mit vielen russischen Informationsquellen verbunden und da bekomme ich auch Material von den Müttern dieser Soldaten. Die Soldatenmütter haben sich, wie schon im Tschetschenienkrieg, jetzt wieder zusammengetan. Sie wollen wissen, was mit ihren Jungs ist. Sie erfahren oft nicht, dass sie gefallen sind. Sie wissen auch nicht, was aus ihnen wird, wenn sie in Gefangenschaft sind. Dort kommt eine Bewegung, die hat damals schon sozialen Sprengstoff gehabt in Russland und diese Bewegung wird wieder deutlich wahrnehmbar. Und das ist sicher auch der Grund, weshalb Putin jetzt etwas tun muss, um das zu beruhigen. Also beispielsweise neue Gesetze machen, um dann eine Besserstellung oder Entschädigungszahlungen an die Familien der Hinterbliebenen zu geben oder eben auch Bezahlungen an die Invaliden.
Nun gibt es ja zu diesen Opferzahlen sehr, sehr ungenaue Informationen. Die Ukraine, die spricht von mehr als 23.000 Toten auf der russischen Seite. Russland nennt sehr viel geringere Zahlen. Zuletzt kursierte so eine Zahl von unter 2.000 Opfern. Spricht denn aus dieser Zahlenpolitik im Grunde genommen auch so diese große Sorge, dass eben die Stimmung im Land wegen dieser Angehörigen und wegen der vielen Toten in Bezug auch auf den Krieg kippen könnte?
Natürlich kann sie kippen, aber nicht so, dass die Bevölkerung grundsätzlich dann sich gegen Putin oder gegen Russland stellt. Ich habe eine Erfahrung in den letzten Wochen gemacht, die ist ganz verblüffend mit meinen russischen Freunden, dass sie sagen, eigentlich sind wir gegen einen Krieg und wir machen ja auch keinen richtigen Krieg. Das ist ja nur eine militärische Spezialoperation. Aber auch wenn wir das machen und mit nicht großer innerer Überzeugung, sind wir doch trotzdem für Putin und für Russland.
Auf der anderen Seite hat man ja selbst an so einem heutigen Tag gesehen, da kamen ja doch auch in einigen Kreml-treuen Medien kurzzeitig so kritische Artikel über Präsident Wladimir Putin, die da auftauchten. Sehen Sie da schon erste Risse in der Propaganda?
Nein, ich bin da sehr vorsichtig. Es ist so, es hat immer in Russland und auch in der Sowjetunion kritische Dinge gegeben. Die waren aber nie eine Systemkritik, sondern es waren immer so Detailkritiks. Man darf auch nicht vergessen, es hat ja bis vor den Krieg beispielsweise eine Putin-Comedy im Fernsehen gegeben. Da hat man Putin wunderbar glossiert und das Verhältnis von Putin und Lukaschenko, seinem sozusagen Partner in Belarus, hat man auch glossiert, hat die beiden sehr ironisch dargestellt. Das hat es ja immer alles gegeben. Es ist immer dann schwierig, wenn die Machtfrage gestellt wird. Also wenn die Kritik so weit geht, ist Putin zu Recht an der Macht und übt er die Macht auch so aus, dass sie wirklich gerechtfertigt ist? Wenn man das in Frage stellt, dann ist es schlimm. Aber sonst gibt es natürlich eine Menge Ironie und eine Menge Witz, eine Menge Kritik. Das sollten wir nicht überbewerten, dass man sagt, das wären jetzt Risse, die das Machtgefüge tatsächlich in Frage stellen.
Könnten Sie sich denn vorstellen, dass das russische Militär eine Rolle spielen könnte bei dieser Machtfrage oder könnte das russische Militär diese Machtfrage stellen? Das Militär scheint ja in Ausstattung und Organisation dann doch ziemlich überschätzt worden zu sein. Es sind schon mehrere Generäle auch gestorben jetzt in dem Krieg. Man sagt immer, die Moral der Truppe sei sehr, sehr schlecht. Meinen Sie, von militärischer Seite könnte eventuell eine Wendung hervorgebracht werden?
Es gibt, Frau Bigalke, eine sehr interessante Geschichte in dem Militär der Sowjetunion und auch im Militär Russlands. Sie waren nie politisch. Also es ist nie vom Militär aus aktiv etwas gegen die Politik unternommen worden. Ganz im Gegenteil, dieses Militär ist immer der Politik untergeordnet gewesen. Ich hatte ursprünglich Überlegungen gehabt, dass der jetzige Verteidigungsminister Shoigu eine Figur sein könnte, die in diesem Krieg eine andere Rolle spielt, vielleicht distanzierender. Denn er ist kein Militär, er ist ein Zivilist, dem hat man eine Uniform angezogen. Er war Minister ja für Katastrophenschutz und hat sehr große Dinge dort geleistet. Und jetzt ist er aber ganz auf diese militärische Sprechart eingegangen und hat sich dem Putin ganz unterstellt. Nein, vom Militär, vor allem von der Führung des Militärs, erwarte ich nichts. Natürlich sind Generäle ums Leben gekommen und wir wissen inzwischen, und das haben mir die amerikanischen Quellen dann sozusagen offengelegt, dass die Ukrainer mit Hilfe eben amerikanischer Strategie, Aufklärung und Informationen und auch Waffen mindestens 8 Generäle der russischen Armee ausgeschaltet haben. Das ist etwas, was natürlich die Russen bloß wieder darin bestärkt, dass sie einen Krieg führen, nicht gegen die Ukraine, sondern, wie auch Lavrov es gesagt hat, sie führen einen Krieg auf dem Boden der Ukraine gegen die USA.
Wir hoffen ja hier im Westen immer, dass es irgendeine Form von Rebellion, Einsicht oder vielleicht auch eine Umkehr gibt in diesem Krieg. Würden Sie sagen, das ist einfach naiv angesichts auch dieser Abschottungspolitik, die das Land betreibt?
Naiv waren wir eigentlich, als wir nicht geglaubt haben, was Putin wirklich gesagt hat, dass er diese neue Weltordnung haben will, die er in seiner Sicherheitsstrategie vorgelegt hat, dass er uns mit den schlimmsten Waffen droht, die wir noch nicht kennen. Das sind alles Dinge, die haben wir eigentlich nicht ernst genommen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir im Moment zu naiv sind. Wir sehen natürlich, dass dieser Krieg läuft. Wir dürfen nicht erwarten, dass der Krieg schnell zu Ende geht. Irgendwann gibt es einen Erschöpfungsgrad, vielleicht auf beiden Seiten. Aber ich glaube nicht an diesen Umsturz in Russland. Ich glaube viel eher als Vision, dass der Krieg beendet wird und Putin uns als Partner in Anführungsstrichen in der Macht erhalten bleibt. Also ich glaube, dass Putin politisch diesen Krieg überlebt, dass es doch vielleicht irgendeine Form von Friedensschluss gibt, dass die Ukraine möglicherweise zumindest vorübergehend einige Verluste akzeptiert von territorialen Gebieten. Und dann wird es möglicherweise in einer zweiten Runde dazu kommen, dass Putin einen weiteren militärischen Vorstoß macht, wenn er wirklich noch weitere Gebiete vom Schwarzen Meer abschneiden will, oder er begnügt sich mit dem, was er hat. Das können wir nicht voraussehen. Aber wir haben ja auch bei vielen anderen Kriegen, beispielsweise im Zerfall von Jugoslawien, gedacht, das sei eine Sache von Wochen. Das ist aber eine Sache von 5 bzw. 6 Jahren gewesen, dieser Krieg. Also hier kann es möglicherweise tatsächlich auf eine so lange Zermürbungsschlacht hinauslaufen. Und ich wüsste auch nicht, wer als internationale Kraft verhandeln kann und eingreifen kann. Denn Russland ist ein großer Player, während bei Kriegsherden in kleineren Staaten gerade die großen Länder, beispielsweise die USA oder Russland, immer von außen vermitteln können. Ich sehe nicht, dass außer der Vereinten Nationen hier überhaupt jemand als Vermittler tätig sein kann.
So Johannes Grotzky, Osteuropa-Wissenschaftler an der Uni Bamberg und ehemaliger Russland-Korrespondent zu diesem Feiertag des Sieges in Russland, der seiner Meinung nach keinen Anlass zur Hoffnung gibt, dass der Krieg in der Ukraine bald zu Ende geht. Und das war die Weltzeit für heute. Morgen blicken wir hier im Podcast auf Andalusien und die Bedeutung der rechten Vox-Partei in dieser Region. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut. Thank you.